Moinsen und herzlich willkommen zum Wellenlänge Surf Podcast. Was sind so Symboliken fürs Surfen, fürs Wellenreiten? Neben dem Surfboard und vielleicht braungebrannten, langhaarigen Typen mit einem Hang-Loose-Gruß. Was fällt einem als erstes ein? Ich glaube, der VW Bulli rangiert da ganz weit oben in den Symboliken. Denn selbst wenn die allermeisten von uns sich so ein Ding nicht leisten konnten, nicht leisten können, keine Abstellfläche für so eine Karre haben oder und andere Gründe haben, warum sie keinen besitzen, sich vielleicht auch einfach nicht zutrauen, das Ding anständig zu pflegen und zu halten, irgendwie hätte es jeder trotzdem gerne, glaube ich, oder? Bist du da anderer Meinung? Mir ging es auf jeden Fall mein Leben lang so, dass ich immer dachte, oh, man müsste so einen Bulli haben, dann hat man den richtigen Surf-Lifestyle. Es kam aber nie dazu. Bei Fabi sieht das anders aus. Der hat zwar nicht den Original T3 Bulli, aber trotzdem den alten Van und ich durfte ja schon öfter mal mitfahren. Ist halt auch so ein alter Kfz-Profi, der Dude. Wir möchten heute auf jeden Fall mal über den Bulli als Symbol fürs Wellenreiten sprechen. Und das machen wir nicht alleine, sondern dafür haben wir einen ganz speziellen, super spannenden Gast. Nämlich den lieben Uwe Bosshammer, den Gründer vom Unternehmen Hangtime. Hangtime ist der Pionier in Sachen Van-Verleih. Lange bevor die heute großen Van-Verleihketten aus dem Boden sprossen, hat Uwe schon in den 10er Jahren dieses Jahrtausends angefangen, sich mit dem Bulli zu beschäftigen. Das ist ganz schnell zum Hobby geworden und das hat er zum Beruf gemacht. Heute ist daraus ein großes Netzwerk an Verleihstationen und Servicestationen geworden, mit dem man super stilecht Europa bereisen kann. Hangtime ist nicht einfach ein Van-Verleih, da steckt eine Menge mehr hinter und eine Menge Philosophie und eine Menge Herzblut für den Bulli, für Reisen und Freiheit. Freut euch also auf ein echt spannendes, kurzweiliges Gespräch. Wir sprechen über den Bulli an sich als Kultobjekt nicht nur der Surfszene, über Uwes Surfer-Hintergrund und natürlich nicht zuletzt über seine Entwicklung als Unternehmer und ganz konkret über das Unternehmen Hangtime. Dass er wirklich den perfekten Einstieg in das Thema Vanlife vermitteln kann. Und zwar nicht einfach nur auf Spaßbasis, sondern auch mit einem guten Stück Philosophie und nachhaltiger Echtheit dabei. Viel Spaß beim Gespräch. Moin Fabi nach Augsburg und moin Uwe nach Peniche, ins schöne Peniche.
Hallo. Grüße nach Peniche, ey, ich bin neidisch.
Genau, da wollen wir alle wieder hin.
Sehr. Danke.
Pass auf, als Einstiegsfrage gleich mal, so zur Klärung, Begriffsklärung. Ich glaube, so ziemlich jeder, der zuhört hier, kennt den Begriff Bulli. Aber um welche Art, um welchen Typ, wenn, welche Generation, wenn oder ähnliches, handelt es sich dabei direkt, wenn wir über den VW Bulli sprechen?
Ja, also den VW Bulli, den ich vermiete oder den wir vermieten unter Hangtime, das ist der VW T3, sozusagen die dritte Generation. Und das sind alles Westfalia-Busse. Also eigentlich ist VW nur der Hersteller des Fahrzeuges und die Ausstattung, die kommt von Westfalia. Ich glaube, ganz in der Nähe von dir wurde der mal produziert.
Mhm. Ja.
Und meiner Meinung nach, also ich habe, glaube ich, in den 20 Jahren VW-Bus-Vermietung oder Van-Vermietung an der Stelle, ich habe also noch mehrere Busse vermietet, würde ich sagen, das so der robusteste und geilste Camper, der je gebaut wurde. So würde ich das heute sehen im Rückspiegel, ja.
Boah, krass. Ey, das ist ein krasses Statement, weil ich würde immer sagen, der T4 ist der robuste, deswegen habe ich auch einen. Finde ich geil, dass du sagst, der T3 ist der robuste, das kickt mich gerade.
Ja, der hat den geilsten Motor, wenn du den 5-Zylinder-Motor, TDI-Motor da drin hast.
Ja, den habe ich natürlich.
Ja, das ist der geilste und robusteste Motor, der jemals gebaut wurde. Als Fahrzeug, als Camper, also die Ausstattung und wie die Ausstattung ist. Also ich habe die Busse, du musst dir vorstellen, ich habe die damals gekauft und da waren die schon so 25 Jahre alt und dann habe ich die jetzt über 15 Jahre vermietet und die sehen immer noch genauso aus, wie ich die gekauft habe.
Ne? Ja, krass.
Einfach unglaublich. Das ist wirklich unglaublich.
Ja, das ist cool auf jeden Fall. Die lieber Hörer, lieber Hörerinnen, ich bringe hier, glaube ich, auch so zwei Kfz-Profis und so kleine Kfz-Nerds zusammen. Von daher nicht wundern, wenn es vielleicht auch mal so ein bisschen autotechnisch wird heute. Ich bin selber gespannt als so totaler Antitechniker in der Runde hier. Naja. Auf jeden Fall, ja. Alles Autos mit viel Historie, mit Seele, ne, kann man geradezu sagen, irgendwo individuell. Und auch wenn ihr die vermietet, wie ich schon auf jeden Fall gesehen habe, die sind dann ohne Markenprint der Vermietstation oder sowas, wie es ja sonst auch so viele, viele Sachen gibt. Uwe, erzähl doch erstmal, was bedeutet dir das Thema der eigene Van oder Vanlife oder wie auch immer du es benennen möchtest? Und spielt dabei Surfen eine Rolle?
Ja, also ich bin ja seinerzeit losgezogen, um halt Kitesurfen zu lernen. Also ich war damals so im Business unterwegs und habe dann halt gemerkt, dass ich das nicht weitermachen möchte. Aus verschiedenen Gründen, so 2004, 2005. Und habe dann da zu seiner Zeit das Kitesurfen angefangen, den Tarifa. Und brauchte dann dementsprechend ein Fahrzeug. Also ich hatte vorher überhaupt gar keinen Plan von. Also ich bin, ganz im Gegenteil, war damals überhaupt gar kein Techniker oder sonst, hat keinen Plan von Auto. Bin halt dann quasi, bin ins Internet reingegangen, mobile.de, und habe mir die erste Karre gezogen, die ich gesehen habe. Und das war damals ein. So, und dann habe ich mich in die Karre gesetzt, aus Deutschland raus, bin nach Tarifa geschippert und bin halt genau bis San Sebastian gekommen. Und hatte da den ersten Motorschaden.
Geil.
Und dann bin ich zwangsläufig zum Mechaniker geworden, wenn man so möchte, ja. Weil ich halt Tarifa erreichen wollte, und damals gab es auf dem Weg keine Schrauber, es gab noch keinen Vanlife. Es gab also eigentlich, das Internet war gerade erfunden, wenn du so möchtest, ja. Und ja, und dann, ja, bin ich halt nach Tarifa gefahren und habe mich dann erstmal ein Jahr lang da an den Strand gehockt und habe da halt Kitesurfen gelernt, ja, und Spanisch. So war mal der Anfang von dem ganzen Thema.
Krass, aber du hast den Motor gefixt bekommen dann, on the road.
Ja, die Geschichte ist also echt lustig. Ich bin dann aus San Sebastian, wenn mir irgendeiner erzählt hat, dass es in Frankreich einen guten Mechaniker gibt, bin ich Trottel damals zurück nach Frankreich gefahren. Der lief halt noch so auf drei Zylindern, und bin dann in so eine französische Werkstatt reingekommen, und dann hat der Typ mich angeguckt und hat gesagt, so, hat das Nummernschild gesehen, deutsches Nummernschild, und hat gesagt, so, ey, so Volkswagen? No, no. Hab ich erstmal einen Monat Pause gemacht da zwischen San Sebastian und hab mir so einen Motor schicken lassen, hab dann so einen Dude getroffen auf dem Weg, und der hat mir halt versprochen, dass er zumindest einen Motor wechseln kann. Also er könnte keinen Motor reparieren, aber einen Motor wechseln. Und der hat das dann wirklich auf der Straße, also das kann man halt super gut bei so einem T3, einfach auf der Straße so den Motor getauscht, ne?
Ja, das geht halt so geil, wenn man hinten auf Böcke fährt, irgendwie Palette drunter, paar Schrauben und drunten liegt das Ding. Das ist ein großer Vorteil an den Heckmotoren.
Genau. Ja, dann der neue Motor, der läuft heute noch in der Karre.
Mit wie viel Kilometern?
Ja, der hat locker 250.000 Kilometer mehr drauf, mindestens.
Geil, geil, ey. Ich habe ja gestern an meinem T4 die Kilometer mal zurückgerechnet, weil ich habe da mal einen neuen Tacho reinbaut. Der ist halt ey, bei kurz vor 600.000. Das ist so hart, ey.
Unverwüstlich, ne?
Das heißt aber, die Karre, die du damals hattest, die ist heute noch Teil der Mietstaffel auch, die fährt, ja?
Ja, du musst dir vorstellen, na, jetzt reden wir dann, ich würde dann so einen kleinen Sprung machen, also so ernsthafte Vermietung. Also ich habe dann weiter da am Beach gesessen, und irgendwann wurde mir das zu langweilig, ne? So nur Kitesurfen, Party und ja, was man da so halt treibt, ne? Und irgendwie habe ich dann angefangen, auch so die Welt zu bereisen, ne? Immer so im Winter in den Flieger rein, weil es in Europa zu kalt war, und dann habe ich mir so die andere Seite der Welt angeschaut im Winter immer. Und dann bin ich dann im Sommer wieder zurück nach Tarifa, und das habe ich so 3 Saisons gemacht. Also jetzt sind wir so irgendwie 2007, 2008. Und dann habe ich halt überlegt, so, ah ja, gut, jetzt mache ich mal eine eigene Webpage. Und dann habe ich halt damals Hangtime aufgemacht. 2008, beginning offiziell. So. Und dann habe ich mir 3 Karren dazugeholt. Die habe ich in Malaga am Flughafen gestellt. Jetzt wusste ich mittlerweile, wie ein T3 funktioniert. wusste so ungefähr, wie das läuft, ja, und habe dann halt einfach angefangen, habe eine Seite aufgemacht und am zweiten Tag waren die ersten Kunden da, ne? Und das
Okay.
war einfach crazy. Und von da an ging das halt einfach bis 2017, hatte ich 120 Busse in ganz Europa verteilt mit ungefähr 10 Standortpartnern.
Oh Mann, das ist aber wirklich rasant da. Da müssen wir gleich noch mal ein bisschen einsteigen, auf jeden Fall, wie das in die Richtung denn so fortgeschritten ist. Vielleicht noch,
Es
wie hast du
ist
dich in der Zeit in Tarifa, was hast du da sonst gemacht? Hast du da mobil dann? Nee, mobil konnte man noch nicht arbeiten damals, ne?
doch, doch, das, ja, das, also ich würde sagen, das ist ja das Crazy, ne? Wenn ich heute so die Szene so sehe und dann die so Vanlife und also ich habe angefangen mit dem Schlagwort Bulli in Google. Da gab es damals noch Leute, die Bulli-Mieten gesucht haben, ne? Heute ist das alles Van-Mieten. Hat sich alles.
Ja, ganz schlimmes Wort zudem. Ich bin gegen das Wort Van und Vanlife echt allergisch.
Dazwischen erlebt habe, ja. Also am Anfang von den Elternzeitleuten, ne, die so Busse 3 Monate gemietet haben, und die Busse so irgendwie 6, 7 Monate im Jahr ausgebucht, wo ich dann aber auch irgendwann gemerkt habe, so, ja, da komme ich irgendwie ganz krass ans Limit, habe ich dann angefangen, Standorte aufzumachen. Und die Standorte waren dann in Santander, weil ich da mal liegen geblieben bin. In Malaga, in Portugal, in Faro, in Lissabon und in Porto und in Deutschland, in München, in Hamburg und in Köln. So, das waren
Überall, wo Kohle da ist.
überall, wo die Vanlife-Leute leben, ne? Das war crazy, ey. Ja, und dann kannst du dir ja vorstellen, 120 Busse aufgeteilt auf diese Standorte. Also da waren natürlich von den 120 Bussen waren 70 in Portugal.
Ja.
Amen.
Es ist auch möglich, dass ich mir quasi einen Bus hole und zu einem anderen Standort pilger quasi. Das war dann wahrscheinlich auch die Grundidee von den mehreren Standorten, oder?
Das war sozusagen meine Invention. Ja, also du musst dir vorstellen, bevor es Roadsurfer gab und bevor es Leute sind dann auf dem Weg irgendwann entstanden, die gab es ja gar nicht, ne?
Ja.
Also du musst dir vorstellen, wenn du jetzt mal 7, 8 Jahre zurück schaust, ja, gibt es keinen Indie-Camper und keinen Roadsurfer.
Ah, das war schön.
Das Witzige ist, wenn du dir dann vorstellst, also da habe ich die ersten großen von diesen Indie-Campern, die dann irgendwo auf irgendwelchen Verkehrsinseln standen mit Leuten, die überhaupt keinen Plan hatten, ja. Das hat dann so 2016, 17, die ganze Szene vor Corona hat das die ganze Szene durcheinander gewürfelt, ja. Und das war dann, wo auf einmal die ganzen Menschen auch einen Hass bekommen haben, gegenüber diesen, sagen wir mal, Vermietfahrzeugen, ne?
Oh, ich finde das so gut, dass du das gerade sagst und ich nicht sag, weil ich habe immer das Gefühl, ich schüre Hass so. Aber ich habe auch das Gefühl, dass tendenziell die Camper mit diesen Aufklebern von den zwei Brands, die du gerade genannt hast, die sind, die sich assi verhalten und assi parken. Also immer quer am Strand, über 5 Parkplätze, Hauptsache die Aussicht ist gut, irgendwie Stühle draußen, Tisch draußen. Ja, ich hab da manchmal tatsächlich auch einen leichten hohen Puls, wenn ich die sehe.
Ja, und persönlich ist das komplett Latte, ne? Also, weil ich habe da nicht mehr oder nicht weniger davon, ne? Also ich bin da eingestiegen, so als ich habe dann irgendwann gemerkt, das ist also so ein VW-Bus, der ist ja nicht größer wie ein Auto. Ja, das sind auch bis heute noch sehr spezielle Menschen, die so ein Fahrzeug mieten. Das ist nicht so der, ich sag mal, der gar keinen Plan davon hat und der halt einfach mal irgendwie im Internet sieht, dass es Vanlife gibt, ne? Und dann anfängt so einfach mal loszulegen, sondern die Leute, so die Kunden von uns sind wirklich so Leute, die auch zu schätzen wissen, also dass so ein Fahrzeug halt einfach auch wirklich ein historisches Liebhaberfahrzeug ist, ne? So, und alle super mit viel Liebe und Geduld hergerichtet. Ja, das war wirklich viel, viel Arbeit. Also ich kenne alle an 120 Busse oder in Wirklichkeit sind es bestimmt 200, ne? So, die sind ja dann angekauft und verkauft worden in all den Jahren, ne? Die sind eigentlich alle durch meine Hände gegangen. So, und das war schon, aber ich meine, das ist ja, weißt du, du musst dir vorstellen, das ist eine richtige Reise gewesen, ja. So, also jetzt nicht eine Reise durch Länder, sondern eine Reise auch durch Business, ne? so die Standortpartner aufzubauen, die ganzen Kunden kennenzulernen, mit denen viele Gespräche geführt, dann abends auch mit denen mal Lagerfeuer zu setzen, die mal auch zu mir nach Hause einzuladen, etc. pp. Das ist eine kleine Familie, ne? Das ist eine Community.
Ja, das schreibt er auch auf der Webseite, ne? Dass auf jeden Fall, wenn man irgendwie Standortpartner werden möchte, da Interesse dran hat, dass auf jeden Fall nur schon Leute dazugelassen sind, die professionell arbeiten, also keine, die jetzt mal nebenbei so einen irgendwie mal ein bisschen was machen, sondern das schon sich committen für, ne? Und das halt vor allen Dingen aber auch so Sympathie und irgend sowas eine Rolle spielt, dass man sich schon mal zusammensetzen muss und guckt, ob man zusammenpasst irgendwo, ne?
Ja, und du musst dir vorstellen, es wird jetzt immer krasser, ne? Weil also da gab es dann so in Corona gab es dann halt mal wirklich so ein Loch, ne? Also das lag jetzt nicht an Corona, sondern das lag ja eher daran, dass sagen wir mal dass diese ganzen Beschränkungen kamen durch das Nichtbenehmen der Camper, also jetzt nicht Vermieter, sondern auch die normalen Camper. Das wurde ja unnormal viel, ja, auch in Portugal. Es gab ja keinen Platz mehr, wo die Leute sich nicht irgendwie unartig benehmen, sage ich mal, ne? So, und dann ist ja klar, dass da so eine Gegenwehr von den Einheimischen, von den anderen Touristen etc. passiert ist. Und dann gab es so eine Gegenbewegung, so, das war dann so 2019. Und da gab es dann halt diese kompletten Restriktionen. So. Da wurden überall diese 2-Meter-Begrenzungen eingeführt, keine Camper mehr an den Stränden etc. pp. Ne?
So, da gab's jetzt genau zu der Zeit war ich da. Das war krass. Das war ein dauerhaftes Katz-und-Maus-Spiel, ey. Deswegen war ich dann eben auch in Peniche, weil in Baleal vorne auf diesem komischen Schotterparkplatz man irgendwie chillig noch pennen durfte. Das ist jetzt auch verboten seit neuestem, irgendwie seit einem Jahr oder zwei. Ja. Das ist ganz witzig. So hat es mich nach Peniche verschlagen, wo du ja dann eben jetzt irgendwie auch bist, quasi.
Genau. Du musst dir vorstellen, ich war in Tarifa, da war. Es hieß damals die Schweinewiese, ja. Das war genau wie der Vanpark in Peniche oder in
Ja,
der war genau das Gleiche passiert, einfach nur 10 Jahre zuvor. So, und dann bin ich halt weitergezogen, wie so ein Nomade, ne? Also, und dann hab ich halt Portugal entdeckt und habe halt in Portugal weitergemacht. Und ja, und dann haben die halt hier zugemacht. So, und das, wo ich jetzt halt bin, ist, ich habe mir dann halt irgendwann ein Grundstück gekauft. Und habe halt angefangen, Tiny-Häuser zu bauen. Und ja, und die auf meinem eigenen Grundstück können die das halt. Also dann kann man es auch halt auch selber bestimmen, wie man die Community da regelt. Und da ist es halt alles, dann ist es halt alles außerhalb vom öffentlichen Thema, ja. So, das ist halt die aktuelle Geschichte.
Ja, spannend. Du baust die Tiny-Häuser selber und du hast dann quasi so eine Ausstellung und die kann man dann bei dir bestellen, oder?
Die kann man bei mir bestellen, man kann hier Probe wohnen und ich kaufe jetzt in ganz Portugal Grundstücke und mache die sozusagen für Tiny-Häuser bewohnbar. Ja, und da stehen dann so kleine Communities, ne?
Ja, krass. Auch spannendes Thema. Ja, also wenn wir noch beim Van, beim Bulli, wie wir lieber sagen, bleiben, ist ja auch. Also ne, es ist, wenn man so ein Auto mietet, sage ich mal, ist man ja vielleicht trotzdem auch der planlose Typ, der durch die Gegend fährt. Aber vielleicht eher hat man ein bisschen mehr im Plan und man ist vor allen Dingen ein bisschen inkognito. Ich glaube, es stößt ganz besonders mies auf, wenn man mit so einem eindeutigen Mietfahrzeug als Vanlifer durch die Gegend fährt und seinen ganzen Kram vor die Tür stellt. Ne? Ich könnte mir vorstellen, dass man das noch eher verziehen bekommt, wenn man mit einem individuellen Fahrzeug unterwegs ist. Und mit so einem Leihfahrzeug kann man vielleicht ein bisschen üben, würdest du sagen? Sind da viele, die sich danach dann einen eigenen kaufen? Oder?
Ja, auf jeden Fall. Also du musst dir Folgendes vorstellen. Ne? Also die meisten Standortpartner von mir, oder also es sind ja jetzt nicht nur Standortpartner, sondern sind auch so Partner, die halt einfach in ihrem Bereich bei uns Kunden waren und die ich dann während der Zeit kennenlerne. Und dann anschließend gibt es Leute, also es gibt alle mögliche Arten von Businessmodellen, die ich sozusagen vorschlage. Die kaufen sich dann einen Bus. Was zum Beispiel ein super geiler Deal ist, die Leute wissen halt selber nicht, wie sie mit so einem älteren Fahrzeug umgehen. Also wir nehmen dann, wir nehmen die Busse 3 Monate zur Vermietung. Ja, und sie können die dann 9 Monate sozusagen haben. Ja, und wir übernehmen die komplette Care von der Technik, von der Erhaltung etc. pp. Ne? So, da sind alle super glücklich. Ne? Weil wir vermieten die dann meinetwegen Juni, Juli, August, Mitte September sozusagen. Und den Rest der Zeit können die Leute die dann selber fahren, ja.
Ah, okay. Oh ja, spannend.
Ja, und
Also
das.
quasi die Reparatur findet immer in Portugal statt. Also da kommen, oder wie ist das geregelt? Weil das habe ich mich gefragt. Also, oder sind die Standorte, die du hast, auch gleichzeitig irgendwie Werkstätten oder irgendwie
Wir haben
technische Leute?
Deutschland, wir haben in Deutschland, ich arbeite mit drei richtig guten Werkstätten zusammen. Ja, eine in Spanien, Carvans, eine hier in Portugal und eine in Deutschland. Das bedeutet, das sind alle Spezialisten im Bereich T3. Und ich habe ein komplettes Ersatzteillager für alles mittlerweile, ist ja klar. Ja, und wir wissen natürlich, also ich kann über Telefon, kann ich eigentlich alle Autos reparieren, ne? Egal, wo die Leute sind. Ich brauche jetzt keine spezielle Werkstatt mehr, ne?
Ja, ich finde es total spannend, weil mein Family Business ist quasi das gleiche, nur mit einem anderen Fahrzeug quasi. Also wir vermieten so Food Trucks, sagt man ja heutzutage. Für uns sind es Imbiss wegen.
Ja.
Ja, aber das ist das gleiche, wie der Bulli zum Van wurde. Und wir haben eben das ist voll identisch. Ich sehe auch gerade irgendwie, manchmal, wenn du so redest, sehe ich meinen Vater da sitzen, wie er erzählt, wie es entstanden ist. So, ja, da habe ich einen gekauft und auf einmal waren das 100 Stück. Das ist ganz spannend. Bei uns ging das auch genauso schnell, rapide hoch und eben auch das mit dem Reparieren. Wir können auch Ferndiagnosen machen. Wenn derjenige anruft, sagt das, dann sagen wir, okay, kauft ihr das, schraubt das da rein und weiter geht's so.
Jetzt musst du dir vorstellen, also ich meine, wir reden jetzt gerade Business, aber das war natürlich so mein Learning, ne? Also ich bin damals so Angestellter im Management gewesen, ja, aber schon so in der Firma irgendwie leitende Position. Aber ich war halt nicht selbstständig, ne? Und heute kann ich halt sehen, dass es so verschiedene Stadien im Leben gibt, ne? So, was dein Vater dann auch macht, da muss man sich halt dann so durchschrubben im Leben, ne? Also ich sag immer, man muss einmal alles selber gemacht haben und dann kann man es jemand anderem beibringen, ne?
Ja.
Wie ich dir sage, ich bin wie die Jungfrau zum Kinde zu dem Bus gekommen. Ich hatte keinen Plan, ja. Und heute kann ich dir, du fährst mit einem T3 in Tokio und sagst mir, Uwe, hör dir das Geräusch an über Telefon. Und ich sag dir genau, weißt du, ich könnte es dir über, wenn ich jetzt einen Schraubenschlüssel hätte, könnte ich dir über das Telefon auseinanderschrauben, ne? Aber ich bin selber auch gar kein Schrauber, ne? Also du musst jetzt nicht denken, dass ich da hingehe und stehe unter der Hebebühne oder sowas. Aber du kannst dann in der Werkstatt fahren und dann gibst du mir den Schrauber und dann sage ich dem, was er zu tun hat.
Ja, das ist das Wichtigste. Der wo anschafft, das ist der König.
Ja, krass, wirklich. Also ist ja auch schön, dass bei solchen Fahrzeugen sowas halt noch möglich ist, ne? Das ist ja heutzutage bei den Autos, die so rumfahren, ist es leider nicht mehr so romantisch mit dem Reparatur.
Macht das ja auch. Also ich vermiete ja auch T6, ne, bei Europa Van. Und das ist ein ganz anderes Businessmodell.
Da würde mich noch was interessieren zu den T3-Bussen. Wie ist das so wenn jetzt Kunden kommen, die da total blauäugig kommen und dann so eine Karre irgendwie ohne Servo, ohne ABS und so weiter? Weil also ich kenne das von mir selber. Ich habe auch noch so ein Mitsubishi L300 und meine Freundin kommt auf das Ding halt gar nicht klar. Ja, irgendwie die Schaltung, die kriegt da keinen Gang rein. Hier irgendwie, wenn man auf die Bremse tritt, dann blockieren die Räder. Was ist das für eine Scheiße so? Wie ist das bei den Kunden? Ist es denen bewusst oder kommen da schon Leute an, die dann mal kurz erschrecken so?
Genau wie du das Schrauben lernst, so lernst du auch das Kundenmanagement, ne? Genau dazu, da, ich meine, da könnte ich jetzt einen Tag darüber reden, ne? So, ich kann
Okay.
persönlich 10 Minuten rüberbringen. Ich kann auch genau sehen, okay, dem Kunden kann ich jetzt losschicken und der kriegt das hin. Oder ich mache halt, investiere eine halbe Stunde und fahre nochmal eine Runde mit ihm um den Block. So, da muss man halt ein Auge für entwickeln, ne? So, aber das ist nicht, das obliegt nicht dem Kunden, das obliegt uns, ne? Und da gibt es natürlich ein Übergabeprotokoll, da gibt es in den Fahrzeugen die entsprechende Beschreibung, da gibt es eine saubere Einweisung und wir haben so gut wie keine Havarie, wir haben so gut wie keine, also ich habe jetzt kein Abschleppunternehmen oder sonst irgendwas, ne? So, das ist alles, das ist natürlich über die Jahre gewachsen, so wie dein Papa jetzt mit den Foodtrucks, ne? So, ja, deswegen ist es ja auch so, wie ich dir jetzt gesagt habe, für mich ist bei Hangtime jetzt auch keine Learning-Kurve mehr, ne? Deswegen habe ich dann auch irgendwann gesagt, so jetzt muss ich irgendwie was Neues machen. Und was ich halt da gelernt habe, ist das Businessmodell und vor allen Dingen das Self-Management, ne? Also ich Ich kann jetzt, also ist eigentlich komplett Latte. Ja. Also wir können jetzt auch morgen nach Tokio fahren und ist mir egal, was du vermieten möchtest. Ich habe meine eigene Vermietplattform. Ja, die digitale Welt ist komplett da, ne, für Partner. Die Partner können sich da anmelden. Das ist sozusagen ein kleines Mini-Airbnb, wenn du so möchtest. Das ist ja nicht nur eine Vermietung für Kunden, sondern auch für Partner. Etc. pp. Da steht jetzt alles komplett da. Ne? So, und deswegen habe ich das ja dann auch auf die sozusagen auf die Tiny-Häuser übertragen.
Ja, sau spannend, ne? Ja, guter Ansprechpartner auch, wenn man lernen möchte, ortsunabhängig selbstständig zu werden, auf jeden
Also
Fall, ja.
das ist das eigentlich, was ich jetzt hier auf dem Platz mache. Da kommen jetzt junge Menschen, ne? So wie der Sebastian, ja, die halt lernen möchten, wie sie in die Selbstständigkeit gehen. Und da machen wir jetzt mittlerweile, also in der heutigen Sprache nennt man das ja Retreats, ne?
Ja.
Und da geht es aber hauptsächlich geht's um die Persönlichkeitsentwicklung. Was die meisten Menschen nicht verstehen, ist, dass man sich erstmal selber kennenlernen muss, um selbstständig zu werden.
Ja, verstehe ich, ja.
Ja. Und da setze ich eigentlich heute an. Das ist eigentlich das, was ich heute mache. Also das, was ihr in der dreidimensionalen Welt jetzt hier ansprecht, das ist für mich nur noch dreidimensionale Welt, ne? Also für mich geht es eigentlich mehr um die spirituelle Welt, die dahinter steckt, oder das Innere der Menschen. Das ist der spannende Frage.
Ja. Ja, wo jetzt gerade von Sebastian die Rede ist, der wird Hangtime auf jeden Fall zeitnah übernehmen. Und ich habe gerade mit ihm kurz vor Veröffentlichung der Folge noch abgesprochen, wie wir denn zusammenarbeiten könnten. Ist ja immer ein Anliegen dieses Podcasts, Leute zusammenzubringen. Und wenn wir dabei ein Stück weit von mit profitieren können, ist das natürlich immer gut. Sowohl du als HörerInnen als auch wir als PodcasterInnen. Mit dem Rabattcode SurfPodcast, wie immer also eigentlich, erhältst du 10% Rabatt auf deine Mietung oder deinen Kauf bei Hangtime. Und wir als Podcaster bekommen eine Provision zusätzlich, die unterstützt uns also damit. Den Code findest du auch nochmal in den Shownotes, kannst du also einfach von dort kopieren. Und wir wünschen dann schon mal eine schöne Tour. Ich finde ja vor allen Dingen wirklich das Verkaufsmodell geil mit der Option, dass man den Van besitzt, sich aber quasi kaum um den Technikteil, um die Instandhaltung kümmern muss, weil das dann Hangtime übernimmt und das Auto vor allen Dingen dann auch in der Zeit, in der man es vielleicht nicht braucht, weiter vermietet wird. Einfach nur super. Auch aus Nachhaltigkeitsgründen schon alleine. Mal angenommen, ich nutze den Van nicht als mein normales Auto im Alltag, dann steht das Ding zu Hause rum, vergammelt da irgendwo, wenn ich keinen vernünftigen Garagenstellplatz habe. Und es könnte aber auch jemand anderes nutzen. Also die Idee finde ich wirklich mega, kann ich nur sagen. Ja, also hör einfach weiter, um mehr Informationen über das ganze Projekt Hangtime zu erhalten. Und für den Rabattcode guck einfach in die Shownotes. Vielen Dank schon mal für alle, die uns damit auch mit unterstützen. Spannend, spannend, auf jeden Fall.
Dazu und hat Bock darauf, sowas zu lernen. Da kommen heute, also du musst dir vorstellen, da sind heute hier, also in der Community sind wir bestimmt schon 150 Leute, die alle so irgendwie auf ihrem Weg sind und ihre eigene Webpage machen und ihr eigenes kleines Business aufmachen und dann mit manche schon mittelgroß sind, manche schon richtig groß. Das ist das.
Ja. Kommen dann aber trotzdem auch jetzt bei dem ganzen Vermietungsbereich, kommen da regelmäßig neue Standortpartner dazu, die sich da bewerben und
Muss dir vorstellen, der Sebastian übernimmt das ja jetzt, ne? Oh, der ist quasi von mir ausgebildet worden. Und der hat eine rasante Kurve hingelegt, also von einem Kunden zu einem Standortpartner zu demjenigen, der jetzt Hangtime übernimmt.
Ja, krass. Auch nicht schlecht, ja, auf jeden Fall.
Jetzt sozusagen derjenige, der hier in Portugal. Und auch die neuen Standortpartner. Ne? Die Frage musst du dann an ihn stellen, aber er möchte auf jeden Fall die Standortpartner wieder aufbauen. Ja? Und der vermietet dann auch im Winter auf den Kanaren. Also Sommersaison hier in Portugal und in dem Winter auf Kanaren.
Mir ist noch aufgefallen, dass kein Partner in Frankreich existiert. Hat das bestimmte Gründe mal wieder mit der französischen Reglementation oder?
Hab's ja eben schon mal angesprochen. Ne? So. Also man muss gewisse Dinge kann man sich im Leben sparen, ne? Also ich mag Frankreich richtig gerne so, ne? Aber ich würde da jetzt nicht unbedingt vermieten, ne?
Das ist geil. Ja, Frankreich nimmt schon immer eine Sonderrolle ein irgendwie, ne? Das ist in vielen Bereichen so.
Ja.
Gut, soll vielleicht reichen zu dem Thema.
Du kannst gerne, wenn du mehr wissen willst, kannst du gerne mehr fragen. Ne? Also ich würde das so alleine hier rausposaunen.
Ja, ist wahrscheinlich ähnlich wie bei den Surfschulen, wo es da ja auch einiges an Sachen zu beachten gibt oder wo viel auch weggejagt worden in Frankreich und wo, naja, schon.
Gibt halt Realismus da auf allen Ebenen. Ne?
Lass uns mal nochmal so ein bisschen zum Surferischen kommen. Haben wir ja noch nicht so besprochen. Du bist aus dem Kitesurfen ein, also du hattest die Idee, du hast es zu Hause in Deutschland schon mit Kitesurfen begonnen und dachtest, das führe ich jetzt weiter oder hast du einfach gedacht, ich mache das gleich in Tarifa?
Genau. Also das war ja damals genauso in den Kinderschuhen, ne? Da sind so ein paar Verrückte in Hawaii rumgeknallt mit irgendwelchen selbstgebastelten Schirmen. Und dann ist es ja erst so nach Europa gekommen und Tarifa ist ja so das Windsurf-Mekka. Und ja, ich habe mir damals so eine Kitesurf-Zeitschrift geholt und da stand halt drin, Tarifa, das Mekka in Europa. Und ich habe meinen Job dann hingeschmissen oder habe aufgehört. Hatte jetzt auch nicht unbedingt Geldsorgen und habe mir dann, wie gesagt, den VW-Bus gekauft und habe mir direkt Kite-Material gekauft und bin nach Malaga geknallt und habe da erstmal einen Spanischkurs gemacht und habe mich dann in Tarifa an den Strand gestellt. Warst du schon mal in Tarifa?
Ja,
Na, ich war leider noch nie.
Also ich bin nur durch, weil wir da, ja, war in Andalusien, wir waren aber hauptsächlich in El Palmar und Tarifa haben wir mal einen Ausflug gemacht, sag ich mal.
So, da lebst du halt auf jeden Fall zwischen Levante und Poniente, ne?
Ja. Da bläst's immer, ne?
Danach weiß man, was Wind ist. So, ja, und dann hat mein Herz für Andalusien geschlagen, ja, und da habe ich dann auch eine VW-Busberg stattgefunden, Kavans, ja, das ist heute so meine kleine Familie, die ich da auch, die gibt es immer noch, ja, die wohnen dann in Sevilla, in El Viso. Und ja, und da habe ich dann angefangen, meine Flotte zu vergrößern. Ja, und da bin ich dann so auf 50 Busse dann am Ende gewesen. Ja, und dann haben die halt in Tarifa so ein bisschen Spanien noch damals angefangen, dieses Thema zu, also haben angefangen, die Strände zuzumachen für Camper etc. pp. Das war schon vor Portugal. So. Das war dann, ich würde sagen, 2014 rum, 14, 15. Und dann wurde das halt so ein bisschen uninteressant. Da war dann hat man, das wurde dann unangenehm, ne? So, und ja, und dann habe ich mich halt auf dem Weg, also jetzt zum Thema Kitesurfen. Währenddessen habe ich dann in Tarifa Kitesurfen gelernt und bin dann um die Welt gereist und habe mir die allergeilsten Kitesurf-Spots rausgesucht. Also im Winter zum Beispiel eine geile Route ist Mauritius, die Welle. Und dann von Mauritius nach Südafrika und da knallt es dann wieder im Winter.
Ich kenne viele Kitesurfer, die auch diese Tour machen. Also von Mauritius habe ich nur krassen Scheiß gehört. Das muss so krass sein, irgendwie.
Lemoine heißt der Kitespot. Das ist eine Left und die macht halt auf einem Riff zu mit leichtem Offshore-Wind. Also da geht richtig was. Da ist eine richtig schöne, saubere Welle, so 2,5 Meter hoch, 3 Meter hoch. Und die bricht halt wirklich schön sauber. Ja, die kannst du richtig schön, also könnt ihr ja mal, wenn ihr das nicht seht, kann man einfach auch mal googeln. Die ist schon eine der ganz, ganz krassen Wellen auf der Welt. Ja, und in Südafrika ist dann wieder Tarifa, ne? Also da kann man dann direkt vom Tafelberg bei 45 Knoten hohe Sprünge üben. Und da eine Route, ja, also so, da gibt's dann Australien. Habe ich dann auch ein, zwei Winter verbracht. Dann, ja, und dann kannst du halt, und dann habe ich Marokko entdeckt. Dachla.
Ja, habt da auch einen Standort, glaube ich, ne, habe ich gesehen.
Das
Überall,
war.
wo du länger warst, wurden Standorte auch eröffnet. Dann höre ich da so raus, in Europa zumindest. Bis Marokko, das zählt ja fast noch dazu.
Ja. Das war damals noch, ey, da Marokko, also da, als ich noch rübergefahren bin, da gab es da wirklich noch Eselskarren, ne? Also mehr als Autos.
Ja.
war richtig crazy. Das kann man heute gar nicht mehr. Das ist witzig. Und wir reden jetzt hier nicht über ein Jahrhundert oder so. Aber wenn ich jetzt darüber fahre, denke ich, das muss ein Jahrhundert her gewesen sein, weil das ist jetzt Europa, ne?
Ja.
Also, aber gut, so ist es halt einfach. Ne? So sind die Entwicklungen. Aber Dakhla war in der Wüste, ne? Das ist Westsahara. Das ist so 50 Kilometer von Mauretanien. Und das ist einfach wirklich crazy. Also da kann man einfach mal 4, 5 Monate verbringen, ohne dass man es merkt.
Ja, ich glaube, ich bin da nur dran vorbei. Wir sind einmal nach, auch weit in den Süden runter einmal. Aber Dakhla war ich, glaube ich, nicht mehr.
So, wenn du jetzt über Surfen redest, jetzt habe ich das immer die ganze Zeit begleitet. Ne? Ist ja klar, überall, wo gekitet wird, wird auch gesurft.
Ja.
Jetzt war ich aber so ein bisschen addicted zum Kiten und habe dann halt auch immer so, keine Ahnung, wie man das im Leben dann ja auch immer so, dann fängt man irgendwie, vielleicht habe ich das, es war immer da, ne? Ich hatte auch immer ein Surfbrett mit dabei. Aber dann hat dann doch wieder der Wind geweht, ne?
Ja.
So, und dann irgendwann bin ich halt nach Portugal und da hat dann der Wind aufgehört zu wehen. Zumindest so, dass das Kitesurfen attraktiver war als das Surfen. So, das ist auch noch gar nicht so lange her, also so 6, 7 Jahre, da habe ich angefangen zu surfen.
Wobei ja die Ecke, wo du bist, tatsächlich ja noch verhältnismäßig kitelastig ist für Portugal, weil du dir viele ja da in Obidos irgendwie am Kiten sind, das ist ja irgendwie schon so ein Prime-Spot. Das ist ja, sag ich mal, für Portugal auf jeden Fall findet man dort ja zumindest noch die meisten Kiter, habe ich so das Gefühl.
Ja, aber das hat halt dann nichts mehr mit dem Kiten zu tun, was ich Kiten nenne, ne?
Keine Welle.
Ja, du hast einen ganz, ganz extremen Spot hier, der heißt Guincho. Ich weiß nicht, ob du den kennst, da in Lissabon.
Ja, doch, war ich auch schon, aber ist halt vorbeigefahren mal.
Der ist nicht gut, aber der funktioniert halt, sagen wir mal, 10% der Zeit. Der ist richtig, okay. Richtig nice, also dann ist er eine 10, ne?
Ja, ich habe mir das auch schon mal gegönnt, tatsächlich auch, wo ich auch einen Haufen Kiter gesehen habe. Das war ziemlich stylisch.
Ja, da ist schon richtig gut. Aber hier ist halt jeden Tag jetzt Surfen angesagt. Also jeden Tag, aber du warst ja selber schon hier. Also hier kannst du halt jetzt, also da konnte ich dann wirklich ins Surfen einsteigen. Ne? Und ich meine, ich habe ja jetzt nichts gegen Surfen. Ne? Also das ist zwar nie, also ich mache halt einfach gerne Wassersport. Ich bin halt einfach gerne im Wasser. Ne? Und mir ist das auch eigentlich komplett Latte. Also mir geht es jetzt nicht darum, da der Beste zu werden oder sonst irgendwas. Also ich will da ins Wasser und Spaß haben beim Sport. Und Ausgleich zu dem tagtäglichen Leben. Und ich meine, du kennst ja selber hier Baleal, also Lajit, ne?
Also, ja.
Wenn man einmal kapiert hat, Lajit, ja, dann, ich meine, dann wohnst du halt an dem geilsten A-Frame in Europa, würde ich sagen. Ne?
Wenn man es einmal kapiert hat und einmal irgendwie so seinen Respekt sich irgendwie erarbeitet hat, minimal, beziehungsweise irgendwie dass dein Gesicht bekannt ist. Man muss irgendwie sein Gesicht platzieren dort, so dass die Leute rauspaddeln, so, ey, die Fresse kenne ich doch. Und dann macht Lajit Spaß.
Ja, das ist aber, guck mal, jetzt kannst du ja sehen, jetzt habe ich ja ein paar Jahre auf dem Buckel, ne? Also wenn ich da reinpaddel, so. Also erstmal kennt man mich jetzt hier so, weil ich ja auch so ein bisschen irgendwie die Tiny Häuser da baue und dies und das. Und ich bin halt auch nicht so der Typ, der da irgendwelche komischen Sachen anzieht. Das dauert bei mir irgendwie so 1, 2, 3 Tage oder sonst irgendwas und dann sagt dann halt irgendwann mal einer so, ja gut, der kann eh nichts, also nimm mal eine Welle, ne?
Ja.
Auch ein bisschen Mitleid mit mir, ne?
Wobei, ich muss sagen, die Leute auf Lajit, also Lajit wird immer so localized dargestellt. Ich hatte auch 1, 2 Situationen, die irgendwie uncool waren an so Prime Days, aber ja. Zu 90% der Tage sind die Leute halt super offen. Also ich hatte da sogar schon Sessions, wo irgendwie Leute meinten, so irgendwie geh, du liegst viel geiler wie ich. So, obwohl er die Welle halt auch bekommen hätte irgendwie. Und das war halt ein absoluter Local. Also tatsächlich, so arg wie man drüber schimpft, die Leute sind auch super nett. Vor allem, wenn man manchmal morgens die Old Dog Brigade trifft irgendwie, die da irgendwie draußen sind und die ganze Zeit portugiesische Lieder singen. Das ist einfach das Geilste so.
Ja, genau. Da draußen nicht für den Krieg, ne? Ich bin ja da draußen, um letztendlich so den Soul vom Surf mitzunehmen, ne? So, und wenn ich merke, dass da sich irgendwie die jungen Hengste irgendwie die Köpfe einschlagen möchten, ne? Dann setze ich mich halt 2 Meter daneben und gucke mir das an von außen.
Ne? Ja, so. Oder einfach ein bisschen runtertreiben lassen, dann kommen nur zig weitere geile Breaks. Also der ganze Abschnitt ist ja Bombe, von dem her.
Also es gibt gar nicht die Möglichkeit, da jede Welle zu. Also wenn du mal richtig hinschaust, also selbst an den Prime Days, von den Prime Days, ja, da wartest halt einfach das Set ab und nimmst die letzte Welle. Ne?
Ja, das ist tatsächlich.
Jede andere Welle irgendwo sonst auf der Welt. Ne?
Ja, es ist echt auch einer meiner Soul-Spots. Das war auch das, meine Freundin war noch nie in Portugal und immer der erste Tag, wo wir ankamen in Peniche, sind wir tatsächlich direkt, man kann ja mittlerweile pennen ja irgendwie alle da quasi oberhalb von Lachit auf der Klippe hinten. Ja. Und dann habe ich mir den ganzen Abend einfach Lachit angeschaut, wie schön die Welle bricht. Das war halt so ein richtig geiler, fett, großer Tag irgendwie. Und jedes Mal hat sich so geil reingeslappt irgendwie. Und ich habe einfach den ganzen Abend auf der Klippe gesessen und habe einfach diesen Spot geil gefunden. So, ich kann deine Begeisterung auf jeden Fall total nachvollziehen.
Ja, dann fällt mir halt jetzt mittlerweile fällt mir schwer, irgendwo anders hinzufahren, ne? Weil wenn du dich da dran gewöhnt hast und dann hast du ja einen super Turboskier, dann hast du die komplette Westküste, Fischfabrik, ja, bis zur Lagune. Ja, du findest hier immer was.
Ja, das stimmt.
Das ist auch der Ruf der kleinen Halbinsel irgendwo, ne? Ich hab's mir ja nur mal im Sommer angeguckt für 2 Wochen, aber da war auch, selbst im Sommer, wo ich dachte, naja, da wird ja nicht so viel gehen, dann irgendwo immer was gefunden. Immer war irgendwie ein bisschen was. Also ich war ja, einfach schön, ja.
Du behauptest, du kannst niemals ein halbes Jahr lang jeden Tag surfen, wo es geht. Es geht nicht. Machst du körperlich nicht.
Ja, und du kannst dort halt, wenn du dich irgendwann auskennst, wirklich, ich sag mal, 300 Tage im Jahr auf jeden Fall surfen. Also, und ich musste teilweise auch aussetzen. Und ich habe mittlerweile relativ gute Spot-Knowledge dort, weil ich bin halt so ein kleiner Nerd irgendwie. Und teilweise habe ich Wellen gesucht, einfach nur, dass ich mir bewiesen habe, okay, es gibt Wellen, gerade die geil sind, und bin nicht mal rein, weil ich so am Arsch war. So.
Ja, deswegen bin ich dann irgendwann ins Surfen eingestiegen, ne? Und das ist ja, und jetzt mittlerweile 90% Longboarden, ja, und ja, das ist halt einfach, dafür ist es halt hier auch einfach genial. Du kannst auch die großen Wellen Longboarden hier, ist auch eine ganz interessante Geschichte. Ja, das ist schon crazy.
Das heißt, Kiten nimmt auch gar nicht mehr so einen Raum ein bei dir jetzt.
Ach, doch, doch, klar. Also, aber nur die guten Tage, ne? Also, ich habe mir, das ist so ähnlich wie, würde ich sagen, also das ist so mein Lebensmotto. Die Geschichten, die ich mir so erarbeitet habe, die brauche ich ja nicht mehr. Also genau wie Hangtime oder die Busvermietung, ne? Da muss ich mich ja nicht mehr an. Da nehme ich mir jetzt halt noch das raus, was mir richtig. Also ich habe natürlich den allergeilsten T3, ne? Ist ja klar. Das sind so die Sachen, die am Ende dann überbleiben, weißt du, wie ich meine? So, ich habe dann, ja, dann habe ich halt so eine kleine Museumskollektion, wenn du so möchtest, ne? Autos, ja, und also kommt ja gar keiner an die Teile ran. So, ne? Und so geht das auch mit der Welle oder so geht es auch mit dem Kiten, ne? Also ich fahre halt dann im September, 1. September irgendwie nach Le Mans und bin dann, weiß dann halt so einen Monat, läuft da die allergeilste Welle mit dem geilsten Wind. Oder ich weiß halt, wenn ich ganz schnell haben möchte, habe ich einen Bus auch auf den Kanaren stehen. Ja, dann kennst du dich halt in Fuerteventura und in Teneriffa aus. Da läuft das gleiche Spiel wieder. Also das sind 360 Tage unbegrenzte Möglichkeiten, ja, wenn man sich dann auskennt. Ne?
Tja, vielleicht hast du ja selber schon den allergeilsten Bulli zu Hause stehen. Und suchst nur noch kleine Details zur Verschönerung, dann schau doch mal bei Markus von Freaks of Fashion vorbei. Unsere StammhörerInnen kennen das schon auswendig. Markus steht für den visuellen Faktor hier im Podcast, ist für die Titelbilder verantwortlich und für alles, was Design ist. Vielen Dank auch wieder für dieses schicke Bild, Markus, das dieses Mal unser Episodencover geworden ist. Ein Kernbereich von Markus Business ist auf jeden Fall auch Sticker und aufwendige Folienprints für den Kfz-Bereich und insbesondere natürlich für den Van zu gestalten und zu verkaufen. Von daher guck doch da gerne mal bei freaksoffashion.com oder auch einfach auf seinem Instagram-Account zunächst. Da findest du wirklich allerhand schickes Kram, was so ein Van nochmal ein bisschen verschönert. Dezent auffällig alles vorhanden, für außen, für innen. Kann ich nur jedem ans Herz legen. Und wenn du noch keinen Van, geschweige denn einen alten Bulli besitzt, dann hör jetzt einfach weiter. Jetzt geht's nämlich um die Details der Vermietflotte von Hangtime und ums Unternehmen.
Werbung Ende.
Ja, das klingt auf jeden Fall nicht nach einem schlechten Leben, das du dafür hast mittlerweile. Das kann man mal festhalten. Und was mich interessieren würde nochmal zum Projekt, wo kommt denn der Name genau her? Also Hangtime mit den zwei Gs. Das Hangtime an sich ist schon, erklärt sich, denke ich, von selber, aber wofür steht das zweite G?
Ja, genau, also für Doppeldeutigkeit, ne? Seinerzeit, also und aus den zwei Gs konnte ich ein Logo machen, eine Welle. Und das habe ich dann so als Logo rausgezogen, ja. Da war dieses G halt einfach als Markenzeichen erkennbar.
Ja.
Und die Doppeldeutigkeit war halt Hangtime vom Kiten, weil da misst man halt die Zeit in der Luft als Hangtime und Hangtime von der Zeit, die man sich im Flow des Lebens gönnt.
Ja, okay. Schöner Name auf jeden Fall. Und das doppelte G damit auch erklärt. Ja, gut.
Ja, hat auf jeden Fall alles Bedeutung hier. Nomen et Omen.
Genau, ja. Noch so zwei Fragen so zu dem Ganzen. Ihr habt verschiedene Typen einmal auch, die ihr verleiht, ne? Den Standard, den Surfer-Van und den VIP. Aufgefallen ist mir, dass der Surfer-Van dabei auch der günstigste ist, obwohl er extra einen Gepäckträger oben hat. Ist der so ein bisschen so auf den minimalistischen Lebensstil einer Surferin abgestimmt? Oder? Ja,
genau. Also das Thema ist so, ne, also der hat jetzt kein spezielles Aufklappdach oder kein erhöhtes Dach und hat auch dann auch nicht notwendigerweise die originale Westfalia-Ausstattung da drin, sondern hat halt, sagen wir mal, einen flexiblen Gaskocher, das flexible Paket mit dem Bus. Und während die Westfalia-Busse, also der Standardbus ist ein Westfalia-Bus, ja, der dann daherkommt mit einem vernünftigen Kühlschrank da drin, der hat meistens dann auch schon Servolenkung. Und die VIP-Busse, da hast du dann halt auch schon so das Solarpanel oben drauf, ja.
Ah, ja.
Mit der Batterie, wo du dann auch mal deinen Computer aufladen kannst, off-grid bist, etc. pp.
Ja.
Und teilt sich das eher, ja, als wie, also das sind alles T3s, sind alles die gleichen Modelle. Aber die Ausstattung ist dann halt eher so auf den Surfer abgerichtet, der sein Surfboard oben aufs Dach schnallen kann und auch damit happy ist, dass er, viele wollen ja auch dann, dass der Bus ein bisschen niedriger ist, ja, und wollen dann halt auch so ein bisschen näher an den Strand rankommen, etc. pp. Und die anderen wollen so ein bisschen mehr Luxus, haben dann auch so das Strompaket für den Campingplatz, Kühlschrank, etc. pp.
Macht Sinn auf jeden Fall, dass er da die Kategorien eingeführt hat, ja, und
irgendwann auch, das haben wir irgendwann, sind so, die Kunden gibt es dann auch auf der Welt, ja?
Ja, ja, genau, ja. Familien, habt ihr da auch immer auch Anfragen, die einen coolen Van haben wollen und nicht das Luxuswohnmobil, sondern.
Ja, genau, diese Elternzeit-Leute sind halt super.
Ja, kann ich nachvollziehen, so, ja.
Ja, die so immer noch, ich würde sagen, so Surferherz haben, ja. Aber so eine junge Familie, die vielleicht ein oder maximal zwei Kinder haben. Und dann in der Elternzeit sind und dann halt schon so bevorzugen, vielleicht auch mit einem coolen Gefährt unterwegs zu sein, als wie mit so einer, mit einem, ich sag mal immer, so einem umgebauten Lieferwagen, ne?
Ja.
Das ist schon echt wirklich ein Riesenunterschied, ja. Ich hab ja selber auch diese Ducatus auch selbst richtig gut ausgebaut vermietet. Das hat halt einfach gar nichts miteinander zu tun, ne? Das sind halt einfach zwei verschiedene Welten.
Ja, das stimmt. Das ist schon. Ich habe mal geschaut. Ich glaube, die Preise so Vermietung zwischen Van by Europe und Hangtime sind dann aber auch trotzdem nicht großartig anders, ne?
Ja, sie variieren schon ein bisschen. Also, ne? Die sind ich bin jetzt auch nicht so. Ich hätte jetzt auch im Laufe der Zeit die Preise komplett erhöhen können, etc. pp., wie das so viele gemacht haben. Ich bin aber relativ moderat unterwegs, weil wir uns auch so ein bisschen die Community aussuchen möchten. Ja, wir gehen da nicht über den Preis, sondern wir gehen da auch, wir rufen, also bei uns gibt es nicht die Möglichkeit, online zu buchen, direkt und zu bezahlen, sondern da gibt es immer erstmal einen Schriftverkehr. Also fragt einer ein Angebot an und dann schicken wir das und dann merken wir, also nach all diesen Jahren hast du einfach die Erfahrung, wer da ist auf der anderen Seite. Ist das jemand, der auch wirklich so einen Bus mieten möchte, ja? Mhm. Oder ist das jemand, der jetzt ein günstiges Fahrzeug sucht, ja, als Beispiel, und dann gar nicht weiß, was er da macht?
Naja, okay, spannend, ja.
Hattest du da schon mal Pech und irgendjemanden, der totalen Schabernack mit einer Karre von dir trieben hat?
Ja, wir sagen immer, wir haben ein schwarzes Schaf pro Saison.
Okay.
So ist die Ausbeute. Aber das musst du dir vorstellen, wenn du dir mal überlegst, 2018 120 Busse, mal 5 Monate, dann kannst du mal hochrechnen, wie viele Kunden wir durchgelassen haben.
Ja. Ja,
das war schon spannend.
Naja, und die...
Muss man mal gemacht haben im Leben.
Ja. Die Fahrzeuge sind ja dann alle von euch gewartet entsprechend, ne? Von daher, ja. Diese Motoren sind sowieso ziemlich unverwüstlich. Was sind so Sachen, die sonst passieren? Wenn kommen da teilweise Schrottkarren zurück, die euch zurückgebracht werden? Und wie ist das abgehandelt mit versicherungstechnischen Sachen?
Nee, das ist also recht wenig, ja, weil wir eine super gute Einführung in die Fahrzeuge machen. Viele bewusste Leute, die herkommen, die sich halt einfach wirklich ein Loch in den Hintern freuen, wenn die den Bus sehen, die sich dann halt auch wirklich dementsprechend verhalten. Weil wenn du gute Fahrzeuge vermietest, bekommst du auch gute Fahrzeuge zurück. Das ist eigentlich das Motto der Vermietung. Anders als viele Menschen denken, man kann alte Karre vermieten und dann läuft der Laden. Dass die Leute honorieren gute Fahrzeuge, ja. Die wollen nicht fahren. Dann gibt's eine saubere Einweisung und einen sauberen Support. So, dann wird er erst aus dem Ganzen im Business, ne?
Das finde ich ist tatsächlich auch ein Alleinstellungsmerkmal von dir, euch. Also, als mir der Benny euren Account geschickt hat, dann habe ich mir direkt gedacht, okay, krass, da ist jemand committed und vermietet alte Karren, weil ich eben aus Erfahrung auch weiß, das ist nicht einfach. Das ist schon auch irgendwie viel Wartung, viel Herzblut, viel Knowledge. Ja. Richtiges Klientel, da steckt echt richtig viel dahinter. Und ich finde es richtig geil, wie ihr das handelst und wie du das auch so erzählst. Das steckt, glaube ich, deutlich mehr dahinter, wie viele Leute denken, als nicht nur eine alte Karre kaufen und dann irgendwie denken, die vermieten wir jetzt, das ist geil.
Nee, das läuft so nicht. Das ist so wie alles, was im Leben funktioniert. Ne? Da steckt irgendjemand dahinter, der sich da Gedanken drüber macht. Und jetzt musst du dir vorstellen, dadurch, genau wie du es gesagt hast, haben wir natürlich auch ein Alleinstellungsmerkmal. Ja, das ist ja jetzt kann, ich bin ja dann auch in die T6-Nummer eingestiegen und das ist halt einfach anders, ja. Das ist halt einfach Hire and Fire, ne? So, da gehen halt Leute hin, die keinen Plan haben, kaufen sich mit viel Geld große Flotten ein. Und das ist ein ganz anderes Business. Das hat damit gar nichts zu tun.
Auch alleine schon der Punkt mit dem, was Fabi vorhin schon ansprach, dass man ein Auto irgendwo mieten kann und woanders abstellen kann. Ne? Das gibt's ja bei den Autoverleihdingern auch. Und ich dachte damals auch immer gleich so, oh ja, super, das ist ja cool, dann leihe ich mir das da und fahre da hin. Und dann zahlst du da einen riesigen, unendlichen Aufpreis dafür, dass du das Auto nicht an der Stelle abstellst, wo hinbringst, wo du es mir geholt hast. Ne? Da war ich schon desillusioniert damals da.
Ja, also. Ja, das ist, muss ich dir vorstellen, das machen wir so mit als Service. Ne? Dann natürlich gibt es auch eine Übergabepauschale in dem Thema, ja. Aber da reden wir über 150 Euro bei 2 Wochen.
Ne? Ja, okay, das ist ja gar nichts, wenn man das auf die Tage runterbricht.
Da kann man drüber.
Das sind 10er am Tag, das ist ja gar nichts.
Ja, vor allen Dingen brauchst du da nicht hin und her zu fahren. Ne? Du darfst dann einmal, du nimmst so eine Karre in Faro an. Und machst da in 2 oder 3 Wochen, da gewinnen aber auch dann beide dabei, ja. Deswegen sehe ich das auch so, ne? Die Leute rammeln die Karren da nicht runter, die sind dann halt happy damit. Also knallen dann auch nicht am letzten Tag von Porto nach Faro zurück, ja, so, und kommen dann irgendwie besoffen irgendwie da noch am Standort an oder so. Das ist alles, was ich gelernt habe, ist, fair geht vor, ne? So mit, du gibst da, die merken halt einfach schon bei der Übergabe oder beim Buchen bei uns so, das ist ein Familienunternehmen oder da steht eine Philosophie dahinter. Deswegen gibt es uns auch immer noch. Also wir sind die Einzige, ich glaube nicht, dass es überhaupt weltweit überhaupt noch so eine VW-Bus-Vermietung gibt. Also es gab ja mal eine Zeit, dann sind die wie Pilze aus der Erde geschossen. Ja, und das war dann auch so 2015, 16, 17. So, und ich kenne auch viele von denen, die dann aufgemacht haben, weil das ist ja dann so eine Family-Truppe, auch europaweit, ne? Aber da gibt's, ich glaube nicht, dass es überhaupt noch jemanden gibt, der das in dem Stil und in der Größe macht.
Ja, alle kleiner
Und das ist ja
geworden.
die Zukunft, ja, das sage ich auch dem Sebastian gerade. Das ist für ihn als Businessmodell, ist das seine größte Chance, ne? Weil da gibt es jetzt eine Community und es wird immer mehr Leute geben, die irgendwann sagen so, boah, wie geil ist denn, also der T3 wird irgendwann mal zum T1 oder T2, weil die kann man nicht, auch die kann man auch nicht vermieten, die Fahrzeuge, die sind halt einfach zu fragil gebaut damals. Ja, der T3 ist der erste Bus, den man vermieten kann und der hat ja jetzt auch schon so einen halben Kultstatus. Aber und der Kultstatus wächst mit jedem Jahr, ne?
Ich würde nicht mal sagen, halben Kultstatus, er hat einen vollen Kultstatus. Wenn ich sehe, dass die T4-Fahrer mittlerweile sich gegenseitig grüßen, weil sie denken, ihre Karre hat einen Kultstatus. Also ganz ehrlich, was ist dann mit dem T3 los?
Bin da immer ein bisschen vorsichtig und zurückhaltend, ne? Aber ja. Also wenn
Nee,
ich
es
mit
ist schon so.
Synchro auftauche, dann ist das Thema, dann ist das ist ja T1-Status, wenn du so möchtest.
Wenn man allein sieht, was das für ein Symbol ist, ne, wo überall das, der, dieser Bus abgebildet ist und damit irgendwo in obstrusen Sachen auch Werbung gemacht wird oder einfach coole Motive, wo Leute mit rumlaufen, die da gar nichts mit zu tun haben. Ne. Das ist ein, wirklich ein absolutes Kultsymbol für Freiheit, für solche Werte eigentlich. Ne. Das ist
Ja, jetzt hast du wirklich den Typen ja, oder im Podcast. Also der Bus hat mein Leben verändert. Glasklar.
Ja.
Deswegen einer der ganz großen Punkte, warum ich damit auch nicht aufhöre. Also ohne den Bus wäre ich heute nicht hier, wo ich jetzt sitze, ja. Also der hat mich quasi über 25 Jahre treu begleitet. Der ist auch nach wie vor mein Hotel California, ne? So, also wenn ich irgendwie also für mich ist das, wenn ich die Möglichkeit habe, Hotel oder Bus, dann gehe ich immer in den Bus. Ne? Da gibt es überhaupt gar keine Frage. Ne? So, und damit konnte ich, ja, damit hat sich so mein ganzes Inneres, mein ganzes Leben hat sich durch diesen Bus verändert, weil du einfach so ein Lebensgefühl da drin hast. Du bist einfach 3 Wochen in der Karre und gehst surfen und lebst diese Vibes und du hast alles vergessen, was da vorher war. Du bist komplett saniert und restauriert, ja. Du fängst wieder an von null, ne? Das ist
Ja,
einfach.
du sprichst mir aus der Seele auf jeden Fall. Genau den Satz habe ich am Wochenende tatsächlich auch gedroppt, weil am Wochenende war ich auf so einem Skate-Event und alle haben sich ein fettes Hotel zahlen lassen und ich hätte mir auch eins zahlen lassen können. Und ich habe gesagt, nee, ich penne auf dem Parkplatz vorm Skatepark in meinem Bus. Und irgendwie, keiner hat es so richtig verstanden und habe ich ungefähr den gleichen Wortlaut gedroppt, so wie du gerade gesagt hast. So.
Ja. Aber wenn man viel hat, dann ist das, ja, das ist, weil du hast einfach die allerhöchste Flexibilität, die es auf dieser Erde gibt. Ja, du kannst halt jeden Tag dahin fahren, wo du bist und kannst auch da, wenn du das wirklich kapierst, auch heute noch, findest du die allerschönsten Plätze auf dieser Erde. Ja, und ja, dann, ich weiß nicht, was ich, also im Hotel fährst du an einen Ort oder ich weiß ja nicht, es gibt ja bestimmt dann auch Leute, die das Game gut beherrschen, vielleicht Hostel oder sowas, und dann Hostel Hopping machen. Dadurch auch viel sehen, ja, das ist auch eine Möglichkeit, habe ich auch. Also sozusagen Rucksacktourismus, ne, das finde ich auch ganz geil. Aber so an einem, du bist ja dann sozusagen in einem Hotel, an einem Ort, so, das könnte ich mir gar nicht vorstellen. Das ist gar nicht mein Ding. Ne. Geile Plätze es in Europa gibt, ja, das ist einfach unglaublich. Ich bin da immer wieder, ich kenne immer noch, also ich kenne auch nicht mal, ich kenne auch nicht mal alle Plätze hier, wenn ich einen Zirkel 50 Kilometer ziehe. Kenne ich noch nicht mal alle Plätze, die hier sind. Und ich wohne jetzt 10 Jahre hier.
Ja, ist so, ist so. Also, ich sag mal, ich bin ja eher der in der Rolle, dass ich dann, also wir meiden auch Hotels und ähnliches, sondern haben dann halt öfter irgendwelche Ferienwohnungen, sind auch mittlerweile dazu übergegangen, dass wir uns, wenn wir 2 Wochen Urlaub machen, machen wir halt mit 2 Familien, mit kleinen Kindern dabei, ne? Dass wir dann schon sagen, wir machen eine Woche in den Teil des Landes und eine Woche dann an der Küste so ungefähr, dass wir das nochmal aufsplitten, um auch schon mal irgendwo noch mehr Diversität reinzubringen und machen halt viel Ausflüge von da. Ja, aber ich denke, das kam bei mir auch viel halt mit Familie. Ich hatte zwar früher nur mal ein halbes Jahr lang einen Van, als ich in Neuseeland war. Der ist mir dann in den neuseeländischen Alpen verreckt mit Kolbenfresser. Also auch so ein planloser Typ auf jeden Fall, der in dem Ding saß. Aber ja, ich glaube, ich wäre auch in dieses Van-Ding mehr eingestiegen später, wenn dann nicht halt ja Familie das irgendwo ein bisschen durchgekreuzt hätte und ja, also
Ich bestimmt ja, auch geil, das mit Kindern zu machen, aber ja, da waren wir dann doch ein bisschen anders unterwegs.
Wenn ich meine zwei Kinder mal angucken, ja, die sind jetzt 9 und 11. Da geht halt richtig was bei denen. Ne? Also die, wenn du den Bus da, also die haben halt, die drehen halt durch, ne? Busurlaub, rein und ab geht's. Ne?
Ja, glaube ich auch. Kann ich mir auch gut vorstellen. Also würden meine, glaube ich, auch lieben. Also, ja, ja, ja. Mindestens finde ich es immer faszinierend, wenn die Leute, wenn mein Bruder hat mittlerweile auch seit Jahren einen, fährt mit seiner Frau dann rum. Aha, ja. Ja. Ja, schon.
Philosophie ja, dann, auf jeden Fall. Auch, da kommt halt, also dann finde ich das, den Namen Vanlife auch wieder angebracht. Ja, das ist, wenn das dafür steht, einfach crazy. Also da ist auch für den Rest meines Lebens, ja, ist klar, ist egal, was passiert. Ein VW-Bus wird es immer geben.
Das ist ein gutes Stichwort.
Und es ist auch wichtig, dass es ein VW-Bus ist. Das ist richtig wichtig, dass es ein VW-Bus ist. Ey, bei mir ist das auch, also ich habe schon öfter mal über irgendwie einen, wir arbeiten mit Renault zusammen und die haben mir unschlagbare Angebote gemacht und so. Und ich habe gesagt, nee, ich fahre mein T4 weiter, das taugt mir irgendwie. Der ist das ein VW-Bus und nicht irgendwie so ein, ich weiß es nicht.
Aber das ist ein super Stichwort, was vielleicht auch ein guter Abschluss ist, nochmal so das Ganze ein bisschen perspektivisch sich anzugucken. Ich gucke ja sonst auch immer gerne und befürworte jegliche Art von irgendwo, dass es ökologischer wird und ich sage mal, Verbrenner aus für den normalen Personennahverkehr muss meiner Meinung nach definitiv bei Zeiten kommen. Wenn ich mir natürlich das Thema Van und T3 oder T4 oder ähnliches angucke, ja, das sage ich mal, dann ist der Diesel natürlich dann auch wieder was auch eine gewisse Art von Nachhaltigkeit hat und vor allen Dingen, weil eine super schöne Tradition hat. Aber wie würdet ihr es sein? Wenn man das, die Tendenz wird sein, dass mehr so Dieselfahrverbote vielleicht kommen, die Preise enorm steigen für Diesel oder sogar so ein Verbot kommt. Wie würdest du es einschätzen?
Also ich glaube, das ist einfach Augenwischerei. Ne? Das kann gar nicht passieren, weil du musst dir einfach nur mal anschauen auf der Welt, da müsstest du ja die reichsten Menschen auf dieser Erde, das sind die, die das Öl verwalten. Ne?
Ja, ja.
Wenn du mir erzählen willst, dass die sagen, wir wollen kein Öl mehr verkaufen. Ne? Also ich komme aus der Automotive-Industrie, aus Deutschland. Das ist sowas, was man in Deutschland irgendwie den Leuten verkauft. Ne? Ich bin damals aus der Automotive-Industrie ausgestiegen, genau aus dem Thema, weil die diese TDI-Motoren verdammt haben, ja? die sie sozusagen in den 90er Jahren gehypt haben, ja, mit Autoaufkaufprämien, ja, und 15 Jahre später haben wir einfach nur einmal ich saß an den Tischen, wo das entschieden wurde.
Also warst du im VAG-Konzern unterwegs, wenn du von TDI redest, höre ich daraus.
Beispiel, ja, aber das war ja nicht nur im VAG-Konzern, das war ja beim Daimler, das ist ja die komplette TDI-Technik, ja, die damals sogar quasi erstmal gehypt wurde und dann verdammt wurde. So, aber das haben die ja auch nur so lange gespielt, bis die Flotte ausgetauscht wurde. Und dann haben alle neue Fahrzeuge gehabt. Und wenn du dann jetzt mal die Ampel, diese Plaketten, ich meine, das ist halt einfach auch ein deutsches Thema. Ja, und ich bin schon so weit entfernt von diesem deutschen Thema, dass ich so kann. Wenn du jetzt in Portugal lebst, ne, ist das, was du sagst, einfach eine Lachnummer. Ne?
Okay, ja.
Hier lacht dich jeder aus, wenn dir einer sagt, es gibt Dieselfahrverbot. Ne? Da denke ich,
ja.
Worüber redet der überhaupt? Weißt du, das interessiert dich überhaupt nicht. Das interessiert.
Hey, ich war vor kurzem ja in Belgien und musste einfach für das, dass ich, also sowohl Antwerpen als auch Brüssel, musste ich jeweils 30 Euro blechen, dass ich mit einem Diesel reinfahren durfte. Und dann kann man sich irgendwie für 10 Tage im Jahr oder so, glaube ich, so eine Ausnahmegenehmigung da gönnen. Das war so crazy. Ich habe 60 Euro zahlt und dann habe ich aber noch keinen Parkplatz blecht gehabt. Nur
Ja gut, aber das ist ja ein politisches Thema, das ist ja kein logisches Thema. Ne? Also wenn du jetzt mal, also ich bin Maschinenbauingenieur, ne? Wenn du jetzt mal wirklich reinschaust, was ein Batteriefahrzeug letztendlich für die Umwelt bedeutet, okay, dann müssten wir hier, dann enden wir hier eine Diskussion.
Ich bin auch Maschinenbauer, deswegen ist
es... Also wann ein Batteriefahrzeug, ich habe selber ein Batteriefahrzeug, ja. Das macht Sinn, wenn du sagst, so, ich habe hier eine Halle, die ist 400 Quadratmeter groß und habe die oben mit Solarpanelen vollgeknallt und kann jetzt mein Auto da umsonst tanken, wenn du so möchtest, ne? Das macht Sinn, aber nur für mich alleine wirtschaftlich gesehen. Wenn du jetzt mal schaust, wie viele Batterien in dem Fahrzeug sind, was da eigentlich stattfindet in dem Auto, ja, darfst du kein mal nachdenken.
Da würde ich gerne meinen Senf auch noch zum Thema Nachhaltigkeit dazugeben. Eigentlich, also wenn man erstens mal den ganzen CO2-Ausstoß, was ich mit den Batterien berechnet, ja, wenn man jetzt die Elektroautos pusht, dann eigentlich bist ja du, also das Ganze mit den T3s ist ja übernachhaltig, weil du nimmst ein bestehendes Fahrzeug, reparierst die, hältst die weiter am Leben. Somit muss nichts Neues produziert werden, muss somit für die Produktion kein CO2 ausgestoßen werden. Also das muss erstmal ein Elektroauto oder was auch immer von den ganzen modernen Autos am CO2-Ausstoß einsparen, was du einsparst, dass du ein Bestandsfahrzeug am Leben erhältst. Das ist aber eine ganz, ganz große Diskussion. Aber da habe ich tatsächlich...
Ich gebe dir einfach eine ganz kleine Rechnung. Also das Auto, ein T3 wurde gebaut, ja, von 81 bis 91. Das Fahrzeug verbraucht 8 Liter Diesel auf 100 Kilometer. Jetzt nimmst du den T6, der gebaut wurde 2023. Ja, der wiegt ungefähr, also ein T3 wiegt 1700 Kilo und ein T6 wiegt 2500 Kilo. So, der T6, der wird keine 20 Jahre überleben, niemals im Leben. Also, da gebe ich dir einfach komplett, also wenn er mehr als 20 Jahre überlebt, ja, dann möchte ich nicht mehr, also das gibt's nicht. Ja,
mein Bruder sein hat nach 5 Jahren gerade Motorschaden, so.
Ja. Passiert, ja. Das heißt, du hast einen Totalschaden nach 20 Jahren. So, den T3, da habe ich ja eben gesagt, ja, die sind jetzt mittlerweile über 30 Jahre alt. Ja, die tuckern immer noch mit ihren 8 Litern. Weißt du, wie viel der T6 verbraucht?
Der braucht genauso viel. Der braucht sogar mehr teilweise. Kombiniert 11.
10 Liter.
Ja, ja.
So, jetzt gehst du in ein Elektroauto rein, ja. Da steht dann die Zahl 22 kW, ne, pro 100 Kilometer. Das sind 22 Liter, so übersetzt gesehen, ne?
Ja, ich habe da tatsächlich das gleiche Gespräch mit einem Kumpel auch mal gehabt, der tatsächlich auch hier im deutschen Surfkosmos unterwegs ist. Ich will das nur irgendwie gar nicht droppen, aber auf jeden Fall, der besitzt ein Fahrzeug, wo, also es ist ein Käfer, das kann man sagen, und da ist ein Diesel drin. Das Ding fährt mit unter 3 Liter Dieselverbrauch, weil der Käfer wiegt nichts und das ist der Diesel vom Lupo. Ja. Heißt, das ist ungefähr das fucking ökologischste Auto, was geht. Das sind 2 bestehende Komponenten. Und das hat halt ungefähr keinen Ausstoß und keinen Verbrauch. Das ist crazy.
Und genau, wenn du ja der Meinung wärst, dass ich irgendwas getan hätte, ne, dann schau dir doch einfach mal den generellen Verbrauch vom Diesel über die Jahre ein. Also jetzt auf der Welt. So, da müsste ja, wenn die sagen würden, dass die da also irgendwas machen, ne, weltweit, also jetzt steht jetzt nicht über Deutschland, ja, oder über so Ausnahmeländer, die dann immer so irgendwelche Vorreiter sind für irgendwas, ja. Also ich würde sofort mit dabei sein, ja, wenn es um Ökologie geht. Aber dann müssten wir an Wasserstofffahrzeuge rangehen oder an irgendwas, was wirklich eine Lösung wäre. Aber dann würde man ja die Ölscheiß anzapfen und die würden sich sofort dagegen wehren. Aber jetzt gehst du mal hin und schaust dir den Dieselverbrauch weltweit an. So, und dann siehst du, dann wirst du eine erschreckende Kurve finden. Und die könnt ihr euch ja vorstellen, wie die aussieht, ne, jedes Jahr.
Exponentiell steigend.
Ja, und da gibt es überhaupt gar nicht das, was die Leute da irgendwie vormachen. Das ist alles in die Tasche.
Ja. Abschließend habe ich da noch eine Frage. Sind deine T3 dann alles Diesel oder hast du auch Benzin in der Flotte?
Auch Benzin.
Weil es gab ja extrem viele Benzin oder Diesel. Ist eigentlich eher der rarere und der gesuchte tatsächlich.
Ja, die sind so 50-50.
Okay, ja, okay. Also ich sehe es immer nur hier so, weil ich manchmal ausschaue, weil ich hätte so gern einen Blue Star. Ich bin ein Riesenfan von Blue Star. Und ich habe immer noch in Kleinanzeigen eben eine Suchanzeige halt drin oder halt auch einen Dings hier. Wie heißt denn das? Man kann ja das immer die neuen Anzeigen sich aufpoppen. So. Und ja, es ist immer, ich finde Diesel ist aktuell super schwer im bezahlbaren Bereich zu finden. Deswegen war es für mich interessant gerade.
Ja, also wofür ich letztendlich stehe, ist, ich stehe dafür so ein bisschen Kulturerbe, ja, auf einem ganz, ganz hohen Niveau restauriert. Und stelle ich einer gewissen Gruppe von Menschen zur Verfügung, die darin Urlaub machen können. Und dann freuen wir uns, dann sind wir so eine Community. Und die halte ich mit allem, was ich so habe, am Leben, weil da steht auch eine Lebensphilosophie dahinter. Und wenn die Leute dann so 2, 3 Wochen Urlaub in unseren Autos gemacht haben, da steht dann anschließend immer eine Geschichte dahinter. Ja, das ist das eigentlich, wofür ich eigentlich stehe, ja.
Jetzt habe ich Gänsehaut, du. Jetzt hast du es geschafft.
Das klingt auf jeden Fall super, ja.
Ja.
Nee, ja, absolut. Und genau, denke ich auch, es ist auch ein ganz guter Abschluss. Ich bin da auch ganz bei euch. Ne? Ich sag mal, ich wäre schon dafür, dass man so in diesem Stadtverkehr, jeder fährt da mit einem großen Diesel rum und einem großen SUV, was weiß ich was, sowas müsste weg. Und da könnte auch sicherlich auch das Elektroauto sein.
Ganz geil. Wir kreieren die Fahrräder neu. Ja, so dass man so, da macht die Batterie sofort richtig geilen Sinn. Also ja. So, weißt du, so Lastenbikes mäßig, ja, und die kann man ja dann designertechnisch komplett umkonstruieren, ja, also auch dass die Regen bei Regen die schützen etc. pp, ne, so kleine sozusagen kleine Fahrradautos, ne? Und die in den Städten.
So, so kommt der UPS-Mann bei mir an. Der hat so ein wettersicheres Lastenrad, wo der mir die Pakete bringt auf E-Basis. Da denke ich, wieder so ein smartes Gerät. Der ja, fährt beim strömenden Regen und ist furztrocken da drin und bewegt sich super geil vorwärts.
Super coole Geschichte, ja, weißt du. Ja. Aber da, dann wären wir ja wirklich im... Ne, die Leute, die da für Öko sorgen, die fahren selber die fetten SUV, ja, der 3 Tonnen wiegt. Und 500 PS hat auf der Autobahn, weißt
du? Ja, genau. Also nee, ist auch ein super guter Punkt, ist wieder nochmal eine gute Werbung für wirklich so ein altes Auto einfach. Ne? Ich glaube, das hat fast jeder gehört, was für einen guten Ruf diese alten Motoren von früher genießen. Und wahrscheinlich, dass die dann heute so schnell kaputt gehen, ist auch einfach so diese Entwicklung, dass man halt mehr Geld verdienen muss und die Dinger halt möglichst schon geplant kaputt gehen. Also,
ja.
Boah, einen dritten Werbeblock, ey, was für ein Kapitalistenschwein, denkt ihr euch jetzt bestimmt alle. Ja, ich möchte noch eine kleine Werbung in eigener Sache zum Ende raushauen. Laut Uwe ist Hangtime eine Familie und der Bulli hat sein Leben verändert. Für mich hat auf jeden Fall dieser Podcast mein Leben verändert und es geht mehr und mehr darin die Richtung, dass auch die WellenlängehörerInnen eine große Familie werden sollen. Fabi und ich, wir fühlen uns auf jeden Fall mit dem Podcast so, dass wir hier absolut gekommen sind, um zu bleiben. Und wie zuletzt schon oft angekündigt, spätestens nach der Sommerpause soll auch ein größerer Community-Bereich für den Podcast entstehen. Bisher sind wir die Surf-Karawane und eine kleine WhatsApp-Gruppe, die stetig wächst und in der auf jeden Fall schon Aktivität herrscht, Aktivitäten zusammen geplant werden sollen, Austausch besteht über Themen. Es macht auf jeden Fall schon Spaß. Nach der Sommerpause, wie gesagt, Next Level geplant. Ja, und so eine Idee wäre ja auf jeden Fall auch mal, dass man mal gemeinsam auf Bulli-Vanlife-Tour geht. Und dann benehmen wir uns da alle so richtig daneben gemeinsam, stellen auf irgendwelchen Parkplätzen die Stühle raus, kacken in die Hecken, parken alles zu und lassen den Locals kein Quadratzentimeter mehr. Ja, nee, natürlich nicht. Ich glaube, dass wir da tatsächlich als Community eher das Gegenteil bewirken wollen. Aus meiner Sicht sind auf jeden Fall viel nachhaltige Projekte in Planung und viel, was darum um den Podcast entstehen sollen. Ich freue mich super darauf, was im zweiten Halbjahr dieses Jahres von uns an in Angriff genommen werden soll. Und bitte jetzt schon um Verständnis, wenn wir das alles nicht zeitmäßig einhalten von den Sachen, die wir so planen. An der Stelle auf jeden Fall die Einladung an dich. Wenn du Lust hast, Surf Buddies zu gewinnen und eine kleine Surf-Community dir aufzubauen, dann melde dich gerne bei Fabi oder mir in den Kontaktmöglichkeiten in den Shownotes und wir laden dich gerne zunächst in unsere WhatsApp-Gruppe ein. Und wenn es dann endgültig soweit ist, wird das Ganze übergehen in eine eigene kleine Online-Community, in der, wie gesagt, viel geplant ist. Sei schon mal herzlich eingeladen dazu. Und vielleicht magst du uns noch einen kleinen Gefallen tun, dann schau doch einmal in die Podcast-App deiner Wahl und gib uns da eine kleine Bewertung ab. Vielleicht 5 Sterne bei Spotify oder auch 5 Sterne bei Apple Podcasts, vielleicht sogar eine Rezension, wo du ein bisschen was über den Podcast schreibst. Würde uns mega freuen und hilft uns auf jeden Fall weiterzukommen hier mit dem Podcast. So, und jetzt entlasse ich euch auch in die letzten paar Worte dieser heutigen Episode. Danke schon mal fürs Zuhören.
Ende.
Boah, Uwe, haben wir jetzt viel gehört von dir, auch wirklich sehr viel aus verschiedenen Bereichen. Also wir waren ja auch jetzt, wir waren jetzt gar nicht so viel vorbereitet, mit wem wir denn sprechen werden. Und war irre spannend auf jeden Fall mal. Ich denke, da werden wir uns bestimmt auch mal irgendeinen Punkt noch mal holen, wo wir dich noch mal irgendwie mal anschreiben und mal zu einladen, vielleicht zu einer von unseren Stammtischfolgen. So viel, was du jetzt hier an Infos gedroppt hast.
Super nice. Hat mir auf jeden Fall super Spaß gemacht.
Dann würde ich sagen, Fabi, wenn du nicht noch irgendwelche Fragen hast, beenden wir es damit für heute. Und sind gespannt, wer uns alles Geschichten erzählen wird von seinem ersten T3-Erlebnis und was danach gefolgt hat hier im Podcast.
Ja, fühlt euch welcome. Ja, also ihr wisst ja, wie wir stehen. Und ich glaube, also wer Portugals und Spaniens Küste erobern will, wir sind eure Partner.
Das ist ein Schlusswort.
Ja, perfekt, genau.
Danke für eure Möglichkeit, ey, und hab viel Spaß beim Surfen, ne?
Ey, danke dir für deine Zeit. Mich hat's gerade riesig gefreut, dass wir dich in die Strippe bekommen haben.
Auf jeden Fall. Echt guter Talk.
Einfach mal durchklingeln und einfach mal reindroppen.
Yes. Ich werde auf jeden Fall mal wieder des Weges kommen, dann werde ich anbimmeln.
Mach das.
Ja, nun sag mal, Slater, du hattest doch auch mal einen Van. Was ist denn aus dem eigentlich geworden?
Der Benny hat erzählt, dass er einen Kolbenfresser in den Southern Alps in Neuseeland hatte, ne? Was Ähnliches ist mir auch passiert.
Hast du auch vergessen, Öl nachzufüllen, oder was?
Ja, ehrlich gesagt habe ich das nachgefüllt, aber wahrscheinlich war da irgendwo ein Loch oder so und dann...
Ja, schon klar.
auf jeden Fall Ende von Lied war ein Mordsgerappel im Motor, ein Bärenkrach und dann stand das Ding und seitdem habe ich keinen mehr.
Ja, um ehrlich zu sein, sowas ist ja auch meine Angst, dass das Ding vielleicht irgendwie dann einen Schaden hat, von dem ich nichts mitkriege und ich habe keinen Plan von und muss mich dann, wenn ich nach Hause komme, um die Technik des Autos kümmern.
Ja, von daher, ich fand ja echt diese Idee richtig cool, mit der Möglichkeit, das Auto zu haben, es dann auch über Hangtime zu vermieten. Und die kümmern sich dann in der Zeit, in der man es nicht hat, um den Technik-Care. Boah, das wäre ja meine Welt, ne?
Ja, du, vielleicht sollten wir uns das mal genauer angucken. Und vielleicht machen wir einfach mal eine schöne Sommertour gemeinsam demnächst. Und gucken mal, ob mehr draus wird mit uns beiden. Also jetzt in Sachen Surf-Buddies, ne? Ist klar.
Ja, logisch. Weiß nicht, was du meinst. Auf jeden Fall habe ich Bock, diesen Sommer nochmal diesen Fluss hier zu verlassen.
Ja, ich auch. Aber jetzt habe ich erstmal Bock, in diesen alten Fluss hier reinzuspringen, Dude. Also, Platz da, ich bin dran.
Ja, viel Spaß. Ja, den Enthusiasmus dann in die Ventur übertragen, da kann es aber nur gut werden.
Free Audio Post-Production. By Alphonic.com.